Sie hören SBS Radio. Weitere Highlights in deutscher Sprache bei sbs.com.au/German.
Ich sitze auf einer Bank in einem Ort namens Charters Towers. Charters Towers ist eine alte Goldgräberstadt, hat geboomt, war mal die zweitgrößte Stadt Queenslands zu Hochzeiten. Bis zum Ersten Weltkrieg lief das alles rund. Aber trotzdem, seitdem, man sieht immer noch die Spuren, viele Gebäude sind aus der Zeit, sind unter Denkmalschutz, wie auch einige Menschen vor Ort. Zum Beispiel Axel Kurt, mit dem wir jetzt sprechen. Er hat selbst gesagt, er steht unter Denkmalschutz. Er hat eine Biografie, die man kaum glauben mag. Ursprünglich kommt er eigentlich aus dem Raum Hannover. Über Irland, Bangladesch, Indien, wahrscheinlich noch mehrere Stops nach Tasmanien. Dort eine Familie gegründet, aber auch schon wieder seit Jahrzehnten nun hier im ländlichen Queensland ansässig. Hallo erstmal.
Na, erstmal kauen, ja. Man kann durchaus kauen und sprechen, das ist durchaus möglich. Das ist eine Überlebensnotwendigkeit. Ich bin der Axel, Kurt ist der Name meines Vaters, der 1954 leider schon gestorben ist. Und zwar in der Gegend von Hannover im Winter. Und ich bin seit 1993 wohne ich schon in Charters Towers. Ich bin auch Chorsänger und auch Solosänger. In meiner Familie sind wir alle ausgewandert. Bis auf einen Bruder, der mir an sich nachgefolgt ist und im Lande Angeln wohnt und arbeitet, der ist Kundenschmied. Und der hat eine dänische Verwandtschaft, der hat eine dänische Familie eingeheiratet, der hat eine dänische Verwandtschaft. Da habe ich einen kanadischen Bruder, der wohnt seit 50 Jahren schon kanadischer Staatsbürger, wohnt aber inzwischen Maryland in den Staaten. Und ein anderer Bruder, der ist Städteplaner und der ist, wohnt in Berkeley und ist, seit Montag ist er emeritiert. Also bis Montag war er noch voller Professor, jetzt ist er emeritiert, seit Montag. Meine Brüder sind alle schon 70er Jahren, ich bin vor einigen Tagen 68 geworden.
Also wir haben hier jemanden, dessen gesamte Familie ausgewandert ist, das scheint wirklich in den Genen zu liegen. Hier ist es dann endgültig dann Australien geworden, nach vielen, vielen Zwischenstopps. Trotzdem aber immer wieder das Reisefieber, das einen erwischt, denn beruflich wollen wir noch mal kurz erwähnen, geht es ja eigentlich um die Biologie traditionell. Also vielleicht fangen wir da mal an. In Deutschland schon eine Ausbildung begonnen, wenn ja, als was?
Ich habe schon vor meiner Ausbildung, habe ich in einem Fach gearbeitet. Und zwar von 1970 bis in Mitte 70er Jahre in Bangladesch als Landwirt und als Lehrer. Und dann habe ich mich zuerst wieder nach Deutschland und dann nach Irland begeben für mein Studium. Und ich bin ein voll ausgebildeter Landwirt, auch voll ausgebildeter Ökologe. Und dann habe ich Promotionsstudium wesentlich später angefangen. Das war schon in Australien. Und mein Spezialgebiet ist pflanzliche Anpassungsfähigkeit oder auf Englisch Plant Ethology oder Plant Adaptive Behavior. Ein Fachgebiet, auf dem sehr wenig Leute arbeiten. Also tierische Anpassungsfähigkeit, das haben Leute wie Konrad Lorenz, Nico Tinbergen durchaus bearbeitet. Dafür haben sie Nobelpreise bezogen. Und meine pflanzliche Anpassungsfähigkeit, da arbeiten sehr, sehr wenig Leute dran. Und das habe ich 1980 angefangen, zwar Westafrika. Dann habe ich familienbedingt habe ich mit Tasman angesiedelt, wo ich an der Universität damals auch gearbeitet habe als Lecturer, als Dozent. Und seit 1988 wohne ich in bin ich in Queensland sesshaftig. Seit 93 in Charters Towers und ich bin nach Charters Towers habe ich mich verlagert, um da Feldversuche durchzuführen.
Und über diese sprechen wir gleich, aber erstmal der große Schritt nach Australien. Ich meine, Irland ist ja eine Hausnummer, Australien nochmal eine ganz andere. War das wirklich so als Lebensplanung bestimmt? Also
ich habe früher behauptet, dass ich 40 Jahre zu früh in Australien angekommen bin. Und ich bin an sich als Missionar ausgebildet und auch geweiht worden, zwar zweimal, nicht einmal. Das einmal in Birmingham, in England, und das zweite Mal hier schon in Australien, in Tasmanien. Und zwar als landwirtschaftlicher Missionar. Und ich hatte mir vorgestellt, dass ich also mein Berufsleben in Asien, vielleicht auch in Afrika verbringe und dann erst jetzt in meinem jetzigen Alter mich in Australien niederlasse, wegen meiner Familie. Das ging halt nicht. Zum Teil auch unter den Umständen, in denen ich Westafrika war, da war ein politischer Umsturz. Ich kam mit der Mission auch nicht besonders gut klar. Vor allen Dingen wollte meine damalige Frau wieder zurück nach Tasmanien. Oder überhaupt zurück nach Tasmanien. Und deswegen, seit 1981 wohne ich halt in Australien.
Das mit der Mission ist ja wirklich ein interessanter interessante Zäsur im Leben. Sind Sie also ein sehr religiöser Mensch? Und was hatten Sie sich damals vorgenommen? Wen wollten Sie konvertieren und wozu?
Die Bäume. Die Bäume, Nienbäume. Nee, zum Bekehren, dazu war es an sich nicht gedacht. Und moderne missionarische Arbeit richtet sich auch nicht darauf aus, die Leute zu bekehren, sondern mehr, das an dem Leben der Leute teilzunehmen, ihnen Möglichkeiten zu geben, die sie sonst vielleicht nicht hätten. Zum Beispiel in der Ausbildung, in der beruflichen Mitarbeit, einfach in der Teilnahme am Leben. Das ist heute moderne missionarische Arbeit, ist mehr darauf gerichtet, als dass man Leute bekehrt. Wenn Leute dann also dazu kommen, einen christlichen Lebensgang zu wählen, das ist eine schöne Sache, ist aber, ich würde nicht sagen, nicht unerwünscht, aber etwas unerwartet.
Da kam die Biologie mit der Religion zusammen und die hat das Leben vorangetrieben durch die verschiedensten Länder, denn inzwischen reisen Sie ja immer noch sehr viel und oft auch als Lehrer. Vielleicht erzählen Sie uns mal so zwei, drei Episoden aus den letzten Jahren, was Sie als Lehrer so erlebt haben und in welchen Ländern.
Die Lehrtätigkeit, ich hatte vorher an einer Universität gearbeitet, an der University of Tasmania und auch in University of Queensland. Und dann war ich, was man Academic Visitor nennt, und zwar in Indien, Bangladesch, Pakistan, Indonesien, Malaysia. Aber die eigentliche Lehrtätigkeit, was ich als Lehrtätigkeit bezeichne, ist mehr in Schulen. Und das ergab sich im Jahre 2000. Ich war da schon in Osttimor seit zwei Jahre vorher. Und eine Ordensschwester wurde schwer krank, und zwar krebskrank. Und sie konnte ihre eigene Lehrtätigkeit nicht mehr nachgehen. Und da habe ich ihren Lehrkreis übernommen. Und zwar in einem Internat. Das ist einem katholischen Internat. Und dann habe ich an anderen Schulen unterrichtet. Und ich wusste damals also wirklich nicht, was ich nicht am nächsten Tag, sondern in der nächsten Stunde unterrichtet. Es wurden 5000 Lehrer aus Osttimor abgezogen, als sie in den ESA raus mussten. Und es war gleichzeitig auch eine Grippe-Epidemie. Ich wusste also nicht, wer zur Verfügung stand. Ich wusste also nicht von einer Unterrichtsstunde zur nächsten, was sie zu unterrichten hatte. Das konnte Volkswirtschaft sein, es konnte Französisch, konnte Musiktheorie, natürlich auch Englisch, konnte Geometrie, das alles Mögliche.
Wir haben uns ja kennengelernt in der Touristinformation hier. Als Ehrenamtlicher wieder unterwegs, jeden Tag mit Verpflichtungen. Gibt es irgendwann mal ein Ruhestandsziel oder immer was zu tun?
Ich habe vor im letzten Jahr meine Memoiren verfasst und veröffentlicht und da ist ein Artikel über Uganda drin. Und das habe ich geschrieben, God's Retirement Plan. Du hast das Kapitel über Uganda, God's Retirement Plan. Und das ist in Jinja. Und das ist mir aufgefallen, da saß ich in einem Café, das von einem Österreicherin geleitet wird, habe mir eine Tasse Tee geben lassen, saß aus einem hölzernen Liegestuhl, guckte mir die Nilquelle, an. Und das dachte ich, selbst Gott würde sich vielleicht niederlassen. Ist also richtig. Aber zum Niederlassen reicht es bisher noch nicht. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich noch mehrere Jahrzehnte hier in Charterstaus leben werde, aber dann sicher auch immer wieder mal unterwegs sein werde.
Sie sind Wissenschaftler, Sie sind religiös aktiv, Sie sind Chormitglied. Und, aber Sie haben noch eine richtig wahre große Leidenschaft obendrauf, und zwar der Fußball.
Eben drum.
Und ich glaube sogar auch das deutsche Team ganz speziell. Vielleicht erzählen Sie uns mal ein bisschen, wie weit diese Leidenschaft geht, besonders in den letzten Jahren mit der Reiserei.
Ich war noch nie in Western Australien gewesen und es stellte sich raus, dass die Socceroos gegen Bangladesch spielen würden. Und Bangladesch, das liebe ich noch, heißt, und die nicht spreche Sprache wie ein Beinheimischer. Aber ich war, und deswegen bin ich da hingereist und war da mit meinen bengalischen Studenten bis ins Stadion gegangen und wir haben das Schicksal der bengalischen Fußballnationalmannschaft betrauert. Ja. Im Jahr darauf war die australische Nationalmannschaft spielte in Kirgisistan und Tadschikistan, Zentralasien. Ich hatte früher in China gearbeitet, ich hatte einen Neffen, der bis vor kurzem noch in China tätig war. Ich habe mit bei dem erstmal einlogiert und dann ich bin im Zug und auch per Anhalter nach Bishkek, das hieß früher Frunsee, in Kirgisistan gereist, wo die australische Mannschaft gewonnen hat, sehr knapp gewonnen hat. Und dann nach Tadschikistan, wo sie dann etwas großzügiger gewonnen haben. Und obwohl es im Sommer war, es winterlich kalt, aber wunderschön. Es war ein herrliches Ereignis. Im Grunde im Zentrum der eurasischen Landmasse. Und dann wieder zurück in Australien. In diesem Jahr mussten die in Iran antreten, um gegen Irak zu spielen. Ich hatte früher mal in Iran gearbeitet. Ich hatte eine frühere Freundin, wohnt nach wie vor in Iran. Deswegen bin ich nach Teheran, ganz kurz bin ich nach Teheran gereist. Dann etwas später, Australien spielte im Confederations Cup und Deutschland natürlich auch. Und es gab ein Länderspiel, das habe ich leider verpasst, weil der Flug abgesetzt wurde. Um 24 Stunden hat sich verzögert.
Eine Weltreise ist keine Seltenheit da und das noch im Namen des Fußballs. Ja, wenn jetzt dann wirklich, also es geklappt hätte mit dem Spiel Deutschland-Australien, für welches Team stimmt man da nach so langer Zeit in Australien?
Gar keines. Wie es in der Bibel steht, in dem Epheserbrief. Freu dich mit den Leuten, die sich freuen, und wein mit denen, die weinen.
Zum Schluss würde mich noch interessieren, Sie kommen aus der Gegend von Hannover, ist berühmt als das beste Hochdeutsch Deutschlands, was da angeblich gesprochen wird. Und Sie sind aber jetzt schon seit so vielen Jahrzehnten weg und sind alleine mehr oder weniger in Charters Towers. Und das ist ja auch kein Ort, an dem man an jeder Ecke Deutsche trifft. Also es ist ja wirklich eine Seltenheit, hier jemanden zu treffen. Wie haben Sie es geschafft, über Jahrzehnte Ihr Deutsch so gut zu erhalten, wenn ich andere treffe, die seit 5 Jahren hier sind und kaum noch Deutsch angeblich können? Gibt es da Tipps und Tricks für andere Einwanderer, wie man sein Deutsch so gut beibehält?
Ja, das gibt es schon. Wie meine Kinder noch klein waren, habe ich mit denen down Deutsch geredet. Wahrscheinlich schon zu schnell, das fanden die nicht lustig. Aber auf die Weise habe ich mir eine authentische deutsche Aussprache bewahrt. Und meinen Kindern, also wenigstens, vor allem mein mittlerer Sohn, hat sich auf diese Weise eine Modikam an Deutsch bewahrt. Und meine Frau übrigens auch, meine Dame freut mich auch. Die kann nach wie vor noch recht gut Deutsch, obwohl es Australien ist. Und ich glaube, in den ersten 5, 7, 8, 10 Jahren ist es wichtig, dass man dauernd, und zwar geläufig, Deutsch spricht. Und nicht Englisch, sondern immer die deutschen Ausbrüche sucht. Wenn man das ein paar Jahre lang gemacht hat, dann kommt der Rest von selber.
Also einfach am Anfang ein bisschen disziplinierter sprechen und dann bleibt das erhalten. Und das war es dann schon von uns. Gibt es noch eine Episode aus Ihrem Leben? Sie haben ja schon eine Biografie geschrieben, die da nochmal heißt.
Und das ist also meine Autobiografie. Und das Titelbild ist das meiner früheren iranischen Freundin im vollen Schmuck. Und das Ding heißt Breakfast at Gunpoint. Und das bezieht sich auf eine Episode in Pakistan, da hatte ich an der Schule unterrichtet. Und jede Kirche und jede kirchliche Schule in Pakistan wird vom Militär bewacht. Und der Soldat kam raus, wie ich da ein Buch las, und sagt, Breakfast, Brother. Und jetzt zeigte sein Maschinengewehr auf mich. Und deswegen sage ich, Breakfast at Gunpoint.
Kommentieren Sie unsere Inhalte. Liken Sie uns auf facebook.com/sbsgerman.